Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Und ich hatte die Nacht sind aufgeschraubt und ich vergesse es niemals beim Leben. Es war so kalte Februarnacht und der Wein stand schon super gut da. Und ich habe genau die Handschrift gemerkt von einem Fumé.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Genuss-Talk. Heute bin ich in der Pfalz unterwegs, in Neustadt-Hart bei Oliver Zeter, dem selbsternannten ältesten Jungwinzer der Pfalz. Und ja, er ist erst mit 40 zu seinem eigenen Weingut gekommen und seinen ersten Wein hat er auch entsprechend dann gekeltert. Ich bin gespannt, was er so zu erzählen hat über seine Weine, die immer meistens mit dem charakteristischen Bärenetikett ums Eck kommen. Und letzten Endes ist er ja jetzt auch tatsächlich vom ältesten Jungwinzer zu einem der Top-Weingüter und Top-Winzer aufgestiegen. Und ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo, Oliver.
Lieber Johannes, vielen Dank, dass du da bist. Freut uns sehr, dich auf der Haar zu haben bei uns. Ich habe schon erwähnt im Eingang vorhin, dass ich heute mit etwas bäriger, sonorer Stimme daherkomme. Leichte Erkältung hat zugeschlagen, aber ich werde mit viel Bass unterwegs sein heute.
Das passt wunderbar zum Bär. Ja. Wenn du ihn schon gerade auch nochmal angesprochen hast, wie kam es denn eigentlich zu diesem Bären, der ja da so irgendwie gemütlich sitzt, als ob er in einer Weinstube sitzt und auch gerade auf irgendwie ein Viertel oder auf ein Duppeglas, wir sind ja in der Pfalz, wartet.
So, ein bisschen schaut es aus, die Originalunterschrift unter dem Bär, hinten in der Ecke hängt er, ist drunter geschrieben in Zütterling, dem grollenden Petz. Also er scheint wohl nicht ganz so lustig gewesen zu sein an dem Abend, vielleicht war er ein bisschen so brummelig, vielleicht war zu wenig im Glas drin, wir wissen es nicht und wir lassen es auch einfach so stehen. Es kam einfach dazu, 1933 wurde dieser Bär gezeichnet, des Nächtens von dem Künstler Otto Dill, der Pfälzer Künstler, der über die Landesgrenzen bekannt ist. Der Mann war ein guter Freund von meinem Urgroßvater und sie hatten zusammen immer mit anderen sechs anderen Kumpanen einen wöchentlichen Stammtisch, an dem die sich dann ihre Sorgen mitgeteilt haben und sich ausgetauscht haben. Natürlich musste das dann mit einem Becher Wein vor sich gehen und das haben sie dann immer reichlich getan. Und eines Abends war es dann wohl so, dass dieser Stammtisch wieder tagte, mein Urgroßvater keine Zeit hat oder verhindert war, er war nicht mit dabei. Warum ist uns auch nicht irgendwo überliefert worden, auf jeden Fall war es so gewesen. Die anderen sieben saßen dann etwas allein am Tisch und haben mehr oder weniger getrauert und haben dann nach dem zweiten oder dritten Glas ihren Emotionen freien Lauf gelassen und haben dann eine Postkarte geschrieben, alle unterschrieben und so Fragen drauf, wie lang's als noch nicht, du Viech, und wo ist er denn? Und auf die Vorderseite hat dann dieser Otto Dill, hat dann der bekannt ist für seine Tierbilder, hat diesen Bären skizziert, der Bär, der dann trinkt aus dem halben, wie du erwähnt hast, aus dem halben Schoppeglas. Und die Briefmarke ist ungestempelt. Die Postkarte wurde dann nachts noch, das war wohl Chefsache, wurde nachts noch reingeworfen. Und zur großen Freude meines Urgroßvaters, der nämlich hieß mit Namen Walter Bär. Von daher B-A-E-R, die Schweizer Schreibweise, ist nichts anderes als eine Karikatur von ihm. Die Postkarte ging dann durch die ganze Familie durch, letztendlich erreichte sie mich. Ich habe die gehütet wie mein Augapfel, hat mich sehr inspiriert. Ich habe nicht nur in der Pfalz gelebt, sondern auch einige Zeit in Hamburg und habe es dann so ein bisschen bei mir in der Küche des Nächtens auch immer bestaunt und habe mein Glas Wein vor den Bären getrunken und habe mir geschworen, wenn ich irgendwann meinen eigenen Wein machen sollte, kommt dieser Bär aufs Etikett.
Zack, da ist er drauf. Ja. Und er ist ja eigentlich tatsächlich fast auf allen Flaschen drauf. Es gibt so ein paar, ne? Wo ist er überall drauf sogar? Ja,
eigentlich ja.
Ja, okay, dann ist er wunderbar. Ja, doch, weil am Anfang war, glaube ich, nicht überall drauf. Bei den Sektflaschen oder sowas gab es, glaube ich,
ja,
ein paar.
Genau, ne? Edition haben wir dann, dann irgendwo belehren lassen und haben dann natürlich überall drauf, weil das ist schon unser Corporate Identity Tierchen. Und ganz am Anfang war es dann auch so gewesen, dass die Leute sagten, als ich ganz klein anfing, damals nur mit zwei Weinen, hörte ich dann teilweise schon Menschen sagen, also der Wein war gut, aber ihren Namen, an den erinnere ich mich nicht mehr, den kenne ich nicht mehr, aber an den Bären, den kenne ich noch.
Ja, das ist ein hoher Wiedererkennung.
Absolut, absolut. Das war marketingmäßig, war das gar nicht so gewollt. Es war Gott sei Dank eine Fügung und ich bin arg froh, dass wir ihn haben. Das ist ein Familienstück, gerade wenn wir hier sitzen, mein Lieber, auf der Hart, ist es so, dass dieser Bär, wir sind in dem historischen Haus hier auf der Harz, erst seit 2019 beherbergt, bevor wir alles renoviert und hergerichtet haben. Und dann habe ich zwischenzeitlich einen Freund und Kunsthändler mal gefragt, du, wo war denn der Platz, wo die acht Raufbolde da früher immer ihre nächtlichen Zech-Orgien oder da Varianten oder Tische hatten, ihren Stammtisch hatten. Und es muss doch ein Neustück gewesen sein, der alten Herberger, sagte er. Nee, du, das war auf der Hart gewesen, im alten Weingut Eberhuber. Und dann habe ich echt eine Gänsehaut gekriegt, weil im Prinzip habe ich den Bären dorthin gebracht, wo er 1933 entstanden ist, nur mit 400 Meter Luftlinie Entfernung. Und es ist mehr als Fügen. Ne? Das schließt auch so ein bisschen das familiäre
Verstorben. Ja, das gehört ja dann auch dazu. Ne? Also spannend ist ja auch, wenn man jetzt mal die Geschichte nimmt, wo du sagst, okay, ne, aus der Familie raus, diese Karikatur, die auch mit Wein zu tun hat, soll auf deine Flasche kommen, wenn du eben Wein machst. Es sah ja jetzt erstmal nicht danach aus, dass du Wein machst, auch wenn du klassisch Winzer gelernt hast, bist du aber ja andere Wege gegangen.
Ja, zwischendurch gab es ein Intermezzo. Ich war eine ganz normale Winzerlehre gemacht, war dann Maxelli, war ich in Italien gewesen, später dann Weinbautechniker in Weinsberg, dann nochmal in Südafrika ein Jahr und dann war ich eigentlich nach Meinung meines Vaters bestens ausgerüstet, um in den Weinimport gehen zu dürfen. Sprich, wir hatten eine Weinimport, wir haben eine Weinimportfirma, immer noch sehr gut, sehr erfolgreich, wird von meinem Bruder geleitet. Und für die ging ich dann nach Norddeutschland, wie gesagt, und war dort im Vertrieb tätig. Und irgendwann war es dann so, dass ich gedacht habe, dass ich gemerkt habe, dass ja eigentlich alles gut ist, dass der Acker bestellt war und dass ich irgendwann nach so langer Zeit des Fernseins von der Heimat, also da meine ich auch Mitte Jahre zuvor, nach 20 Jahren irgendwo, dann schlägt es irgendwo wieder ein bisschen durch. Ne? Also wenn du Pfälzer bist oder du kommst halt unweit entfernt von hier und so. Es zieht einem doch wieder echt wie so ein alter Lachs dorthin zurück, wo man auf die Welt kam. Und es war dann bei mir so. Und dann kam mein Bruder noch mit in die Firma und dann war das irgendwo ein rundes Ding von der Familie her. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn ich sowieso schon da bin, dann kann ich ja das machen, an was ich eigentlich in den letzten 11 Jahren während meines Hamburg-Daseins gedacht habe, tagsüber, mach doch mal deinen eigenen Wein, mach doch mal deinen eigenen Sauvignon Blanc. Ich war in Südafrika beim sehr bekannten und guten Sauvignon Blanc Weingut bei Wedenverwachting in Constantia und seit dem Zeitpunkt geht mir der Sauvignon Blanc eigentlich nicht mehr aus dem Kopf. Und dann haben wir den ersten Weinberg angelegt und mit ein paar Rückschlägen haben wir dann 2007 die erste Tranche abfüllen können. Eine kleine Menge von 4000 Flaschen, da war ich total happy. Und du, das war so der Anfang. Und ich sage immer, das war dann bei mir Hobby gewesen. Und jeder, der vielleicht ein Hobby intensiv oder leidenschaftlich passioniert betreibt, weiß, dass einem das oftmals vielleicht mehr, als man eigentlich will, zieht und so ein bisschen in Bahnen lenkt, die man, sagen wir, irgendwo als doch Passion beschreiben kann. Und genauso war es bei mir. Und dann kam der nächste Weinberg dazu und dann haben wir von Kollegen noch ein bisschen was dazu gekauft und so kam eins zum anderen und irgendwann war es dann das, was es jetzt ist. Ne? Und dann musste ich eben den Schreibtisch tauschen, dann wieder gegen die Gummistiefel und was ich eigentlich gelernt hatte und war dann halt eine Produktion. Ne? Mhm. Aber macht Spaß, ja.
Es ist aber schon ja ein sehr seltener Weg, sage ich jetzt mal so, dass man, wenn man zwar aus der Pfalz kommt, kein elterliches Weingut im Hintergrund hat, sich dann trotzdem so für Wein interessiert und die Leidenschaft dann tatsächlich ja auch dahin geht, dass du sagst, okay, ich interessiere mich dafür, wie Wein produziert wird, wie er hergestellt wird, machen Winzerlehre und so.
Das war schon immer so. Ich meine, bei uns ist ja nicht so, dass wir jetzt keinen Wein irgendwo leben in der Familie, die ganz fest mit Wein zu tun. Ne? Also mein Vater ist gelernter Destillateur gewesen. Und jeder hat mit Wein zu tun eigentlich. Ja. Und ob das jetzt dann irgendwo im kaufmännischen Bereich letztendlich später gelebt wird oder im praktischen Bereich. Mein Cousin, mein Onkel, ein Onkel ist nach Cognac ausgewandert, macht Wein. Jeder macht mit Wein. Und letztendlich blieb da nichts anderes übrig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass meine schulische Karriere, das Reus, man gehört mit zur Aussage dazu, nichts anderes zuließ, als dass ich dann eine Winzerlehre machte. Aber es war echt wahnsinnig gut und es hat mich total inspiriert und hat mich als Jugendlicher regelrecht befreit, diese Lehre machen zu dürfen.
Und der Ausschlag, dass du auch gespürt hast, dass du tatsächlich selbst mal einen Wein machen willst, wo kam der? Kam der dann auch schon in Südafrika, in Italien oder erst in Hamburg am Küchentisch?
Vorher. Ich denke, das ist das für jeden, der Wein mit Wein zu tun hat, handelt, egal wie was, ist doch das, ich kann mir nichts anderes vorstellen, ist das Nirvana, die höchste aller Ebenen, die man erreichen kann, seinen eigenen Wein zu machen. Nicht umsonst machen wir ja auch teilweise für liebe Kunden für uns eigene Etiketten, eigene Cuvées, wo sich dann auch der Kunde mit dem Wein verwirklichen darf im Kreativbereich, weißt du? Und ich denke, das ist immer schon was ganz Tolles. Machen Lebensmittel, das anderen Spaß macht, das nicht nur satt macht wie ein Lebensmittel oder beim Wein ist es schwierig, natürlich entsprechend auszudrücken, aber das nicht nur sagen wir, irgendwo als Wein daherkommt, ja, sondern das noch Leute begeistert und gleichzeitig ein Lebensmittel ist. Ich finde, das ist eine ganz große Aufgabe, die man sehr verantwortungsvoll umsetzen muss. Und dann kannst du dich halt natürlich kreativ komplett mit einbringen. Ja, das ist halt anders, als wenn du irgendwie eine Art Fließbandarbeit machst. Aber beim Kreieren von Wein ist es schon irgendwo eine ganz tolle Situation. Und ich finde es irgendwo was Ehrvolles. Und aber tatsächlich war es so gewesen, dass 1989 mein erster Wein gemacht worden ist, war, wir haben hier im Weingut noch den Nachfolgejahrgang der 1990er stehen, das war damals ein Weißburgunder Pinot Blanc ist der, im Holz ausgebaut, habe ich so ziemlich alles falsch gemacht, was man schon falsch machen kann, aber dazu dient oftmals das Erstlingswerk und seitdem hat es mich schon geritten und klar, in Italien habe ich dann so ein paar Experimente gemacht, ich habe da bei der Sektkellerei gearbeitet und in Südafrika, klar, das hat natürlich den Stachel nochmal weiter reingetrieben. Ne? Ja. Haben wir im Sauvignon Blanc, weil das war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Bei uns damals in der Pfalz hat stehen auch in den ausgesuchtesten Supermärkten bei uns in der Pfalz lediglich mal irgendwo einen Spitzensancerre bekommen, wenn es um Sauvignon Blanc ging oder irgendwo so einen üblichen Mondavi Sauvignon Blanc und so. Zwischendrin gab es nichts. Und das, was ich in Südafrika verkostet hatte, was es in Deutschland ja auch nicht so gab, weil es war kurz nach Apartheid oder während Apartheid, es hat mich komplett in den Bann gezogen. Es war ein irre Erlebnis gewesen, dass ein Wein, ich habe es damals schon so ausgedrückt, so laufen kann, aber trotzdem irgendwo so eine Würde hat, so aristokratisch ist und trotzdem so lebensbejahend, so lebensfroh daherkommt, wie es in Südafrika oft sein kann. Nicht immer nur ist, das wissen wir ja alle, aber dieser Wein hat mich komplett fasziniert und es war so ein bisschen, mein geistiges Vorbild für die ganze Angelegenheit.
Jetzt Steckenpferd war das ja auch so, ne? Das der erste Wein dann war ja auch ein Sauvignon Blanc. Und damit seid ihr oder du seid es das Weingut ja dann einfach auch direkt in Deutschland sehr gut eingestiegen und toll besprochen worden.
Ja.
Ne? Das ist ja auch nicht ganz natürlich, wenn man dann so einmal quasi startet und ganz frisch auf dem Markt ist, dass man dann gleich so große Beachtung bekommt. Macht es dann einen noch mehr Stolz?
Weil solche Sachen denkt man gar nicht drüber nach. Du bist einfach nur am Machen. Und auch wenn ich damals vielleicht 40 Jahre war, habe ich in dem Bereich, in dem ich ja recht neu und frisch und jung unterwegs war, mir doch eine gewisse Unverblümtheit bewahrt. Ja. Sprich, nicht gleich an die Meriten denken, sondern ich soll was machen.
Ja.
Wo du jetzt denkst, ja, ich bin's hier irgendwo, ne? Dann, das ist ja oftmals wie beim künstlerischen Prozess. Du bist ja voll dann irgendwo schon angenagt durch Selbstzweifel. Ist es wirklich hundertprozentig alles gut? Und es ist gerade gut so, dass es so ist. Auch bei mir ist es heute noch so. Jedes Jahr, wenn ich in die Ernte gehe, denke ich, dieses Jahr packe ich es nicht. Ich packe es nicht, ich krieg's wahrscheinlich nicht hin. Das ist immer wieder, jedes Mal, wenn ein Künstler neu auf die Bühne geht und hat Lampenfieber, so ist es auch bei mir, wo ich denke, mein Gott, nimm deine Sinne zusammen, Oliver. Wir müssen es schaukeln, wir müssen es hinkriegen. Mittlerweile habe ich natürlich super Unterstützung durchs Team, vor allem Felix, mein Kellermeister, der Fels in der Brandung ist, der auch die gewisse nervliche Ruhe mitbringt, die ich nicht immer habe, aber das Lampenfieber ist groß und ich finde irgendwo so ein schüchterner Moment der Hinterfragung gleichzeitig auch, ist dann ganz gut, um sich selbst etwas zu reflektieren.
Ist jetzt Geduld nicht deine größte Stärke, wenn ich das so gerade gehört habe?
Würde ich direkt beschreiben, ankreuzen. Nee, Geduld nicht, aber ich habe durchs Weinmachen habe ich auch Geduld gelernt.
Braucht man, ne?
Und vor allem beim Sekt bringt mich zum Wahnsinn. Ne? Also wenn ich dann 60, wir haben einen Sekt, der bleibt 100 Monate auf der Hefe, das ist unerträglich für mich. Ne?
Das Gute ist, gerade beim Wein, man kann ja zwischendrin immer mal probieren. Ne?
So ist es.
Ja.
genau.
Also von daher weiß man, ob es in die richtige Richtung geht.
Bei uns ist ja Gott sei Dank so im Metier Wein, Zeit belohnt. Ja, wenn du im Restaurant siehst, gibt Zeit und Zeit. Die Zeit beim Zahnarzt auf dem Stuhl oder die Zeit, die man im Restaurant sitzt und wartet auf sein Essen, weil der Hauptgang seit eine Stunde, 50 Minuten nicht serviert worden ist, ist eine ganz andere Zeit, als wenn man auf einen Wein wartet und den zwischendurch schon probieren kann und merkt, mein Gott, diese Zeit entlohnt, aber das, was ich gerade durchzustehen habe, ne, es wird besser und besser und besser.
Das ist schon gut. Ja, wir haben auch natürlich auf dem Weingut gibt es auch mal was zu probieren. Wir haben Sauvignon, logischerweise, den Fumé im Glas.
Jawohl, das ist der 2022er.
Das ist ja auch so, das ist immer schon das, was ja auch dich prägt.
Im Prinzip, ja, war der erste Wein, den wir gemacht haben, war der klassische Sauvignon Blanc, im Stahl ausgebaut. Wobei wir da niemals so eine quietschige Neuseeland-Bombe produziert haben, sondern eher etwas ruhiger, gesättelter, eher französisch vom Stil her. Parallel dazu 2007 gleich den ersten Sauvignon Blanc Fumé, also im Holz ausgebaut, auch durchaus mutig neues Holz genommen. Was wir jetzt bei Johannes im Glas haben, ist 22er Jahrgang, sprich der 15. Jahr oder eigentlich 16. Jahrgang, den wir von dem Wein produziert haben. Und es ist ein Wein, der ganz klein im Holz ist. Da ist sogar viel neues Holz mit dabei. 70-75% neues Holz. Nur niemand merkt's. Und das ist eigentlich auch immer unser teuerster Wein. Wir nehmen viel neues Holz, was ein Wahnsinnsgeld kostet mittlerweile. Ja. Setzen es aber so ein, dass man es nicht merken soll, ne? Und das ist natürlich, Sauvignon Blanc soll strukturprägend, Holz soll strukturprägend sein bei dem Wein. Und nicht unbedingt geschmacksgebend, ne? Und im Gegensatz zu dem einfachen, zu dem Stahl ausgebauten Sauvignon Blanc ist das eher so der Wein für dann, sagen wir, die Fischhauptspeise. Wenn du irgendwas auf dem Grill hast, ein Pulpo oder irgendwie dann, oder grüner Spargel mit einer Paprika, Schü oder
was so ein bisschen Manzino, Kräftiges
halt auch genau, auf der Haut, ja. Dann passt es sehr gut. Ne? Das war übrigens der erste deutsche Fumé, oder der erste Fumé, den es auf dem deutschen Markt gab. Mittlerweile gibt es ja viele liebe Kollegen, die das Wort auch übernommen haben. Ich meine, ich habe es ja auch nicht irgendwo neu erfunden. Das kommt ja, hat seine Umwege über USA, Südafrika, in Frankreich seinen Ursprung gezogen. Und aber mittlerweile gibt es ja eine Varietät von Fumés in Deutschland, die kaum zu überschauen ist. Es gibt Müller-Thurgau, Bacchus, Gewürz, Traminer, Scheurebe, Weißburgunder, Rosé, alles wird fumeisiert. Jeder, der einen Wein ins Holz legt und traut sich dazu sagen, dass er einen Barrika sagt, das ist ein Fumé, was ich im Prinzip nicht ganz so passend finde, wenn ich das mal kurz sagen darf, weil Fumé ist für mich eine klassische Note von dem grünen Charakter des Sauvignon Blancs zusammen mit dem Holz. Ich sage immer, für jemanden, der sich mit Wein nicht auskennt, so ein bisschen der Whisky-Sour-Effekt. Ja? Viel Holz dabei, ein bisschen Aromatik, was Grünes, was Limettiges, was Frisches, was Zitrisches. Und das macht einen Sauvignon Blanc im Bereich Fumé sehr, sehr gut.
Und das sind ja all die Dinge, die du quasi ja auch mit deinen Weinen und deinem Weingut so mal nach Deutschland gebracht hast, ne, hier in die Richtung einzuschlagen. Du hast jetzt auch gesagt, es gibt natürlich dann auch sicherlich Kollegen, die dann sich dann auch gewagt haben, in die Richtung dann zu entwickeln. Das ist ja auch schön. Ne? Ja, und tauscht man sich da eigentlich dann auch aus?
Ja, gerne, natürlich. Klar, ich war jetzt gerade heute Morgen gewesen, zum Beispiel im Ausbildungsbetrieb von meinem Neffen. Das ist ein ganz tolles Weingut hier. Der Name darf ich ja bestimmt sagen. Das war das nicht unbekannte tolle Weingut Bassermann Jordan. Ja. Und da war ich dann mit dem Betriebsleiter dort gewesen, mit dem André, haben wir einen Betrieb angeschaut und so. Mal das Habitat meines Neffens begutachtet. Und natürlich tauscht man sich dann sofort auch eine Flasche Wein aus. Sagt, guck mal, wir machen es so. Und der erzählt mir, du, wir haben das. Und so, wir haben uns oft ausgetauscht, im Vorfeld schon, über Maschinen, über Klimatisierung, über Befeuchtung von Raum. Ganz klar. Mittlerweile in der Pfalz ist es so, seit 30 Jahren herrschen da sagen wir, Situationen des offenen Visiers. Die junge Generation, zu denen ich mich jetzt partiell auch noch zählen darf, da ist es schon so, dass man sich da deutlich austauscht. Ja. Und zu meiner Ausbildung ganz früher war es schon so gewesen, dass man dann das Hoftor zugemacht hat, wenn man im Wein irgendwas gemacht hat oder so, dass der Nachbar nicht reinschaut. Unträgliche, untragbare Zeit, sag ich, hat auch die Region nicht weitergebracht. Mhm. Jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Und merkst du echt total dieses Open-Minded-Denken bei uns in der Pfalz. Sehr, sehr gut.
Das ist ja auch gerade wichtig, ne? Weil ich meine, ihr zieht ja alle an einem Strang, um auch die Region voranzubringen.
Ganz klar.
Und als ja, mit Strahlkraft reicht es ja mittlerweile auch nicht, wenn da nur einer vorausgeht,
Nein,
sondern.
nein, es muss ja irgendwo, ich sage, wenn jeder Solist ist, bringt es nicht so viel Nachhalt, als wenn wir irgendwo als Orchester auftreten, als Big Band. Und die Pfalz hat ja so ein bisschen draus auch den Status und Nimbus, experimentierfreudig zu sein. Wir haben ja die riesige Chance hier, nicht nur auf einer Monovarietät abgestempelt zu sein. Also wir machen nicht nur Deutsch, nicht nur Riesling. Wir sind echt so ein Playground für die ganze Welt mittlerweile, auch was die Jungs von ihren, sag mal, Praktikumplätzen mitgebracht haben, egal ob es jetzt Frankreich ist oder Übersee oder so. Hier geht was, ne? Hier wird gewurschtelt, hier wird gemacht, hier wird experimentiert, da geht's vorwärts, da ist eine gewisse Geschwindigkeit, da ist eine enorme Geschwindigkeit drin, was ich wahnsinnig gut finde, weil du musst immer schauen, wo du bleibst. Du kannst dich nie ausruhen auf irgendwas, weil einer ist immer schneller und zieht an dir vorbei.
Ja, man muss ja auch, ne, also ich meine, da wie du sagst, es gibt immer welche, die an einem vorbeiziehen. Es ist aber auch ja immer wichtig, so seine eigene Identität weiterzudenken, weiterzuspielen. Ihr seid ja jetzt auch nicht nur im Sauvignon Blanc unterwegs. Der Syrah ist gerade auch in aller Munde, der ja super bewertet worden ist. Ne? Und das ist dann auch wieder ein neuer Weg, der da eingeschlagen worden ist von dir und deinem Team.
Ja, das ist schon so. Das ist richtig, was du sagst. Wir bleiben nicht stehen unbedingt auf einer Sorte. Es gibt so ein bisschen so stilistische Guidelines im Betrieb, die wir verfolgen wollen. Und das ist bei allen Rebsorten Eleganz. Finesse und Eleganz. Es müssen nicht unbedingt nur verkopfte Weine sein, aber sie sollen elegant sein und sollen zum Essen passen. Also wir sind jetzt nicht unbedingt die Feinherb-Experten, wir haben keinen einzigen Feinherben-Wein bei uns im Portfolio. Wir machen gerne Weine, nicht nur von den Rebsorten her, auch stilistisch eher französisch. Sprich, eher immer denken. Ich denke dann schon immer an die weiße Tischdecke und an den gedeckten Tisch, wenn wir so einen Wein machen. Beim Syrah genauso, deswegen heißt es auch Syrah und jetzt Shiraz. Wir wollen die Finesse unterstreichen. Da kann schon Opulenz mit reingehen und Struktur, aber soll immer fein bleiben. Ne?
Das ist ja wohl dann auch das Zitat, was du gesagt hast, ich will lebendige Weine keine Monumente machen.
Mhm.
Spielt ja auch so in diese Richtung, dass du sagst, ja, ne, es soll genossen werden, es soll Menschen zusammenbringen an den Tisch, weiß gedeckter Tisch.
Ja.
Frankreich, in Deutschland kommt es mittlerweile tatsächlich, leider Gottes, immer so ein bisschen zu kurz, dass man da Samstag, Sonntag mit der Familie groß irgendwie essen geht zum Beispiel oder aber auch zu Hause in einer großen Runde setzt. Weihnachten kommt ja jetzt dann auch wieder bald auf uns zu, dann ist das vielleicht auch wieder sowas. Aber das sind ja auch dann tatsächlich Genussmomente, keine Monumente, die irgendwo unbedingt vielleicht im Keller liegen und dort gelagert werden. Kann man natürlich mit deinen Weinen, klar, aber sie sollen halt auch getrunken
Absolut.
Werden.
Absolut, sehe ich genauso. Ein bisschen Zeit den Wein zu geben, tut dir ganz gut. Gerade Fümé, den wir jetzt heute probieren, trinken, du merkst, hier ist
noch sehr frisch.
Ein paar Säulen da, ja. Das ist eine Fruchtsäule, eine Säuresäule, Holzschichte. Und wenn man den 5 Jahre weglegt, dann ist es alles wunderbar verschmolzen miteinander und dann macht es echt richtig Spaß. Aber das hat jeder für sich selbst dann bitte zu entscheiden und da Vorgaben zu machen, wäre absolut deplatziert. Wir könnten uns in Deutschland nur ein klein bisschen mehr zurücknehmen, etwas relaxter an die Sache gehen und weniger, sagen wir mal, irgendwo die Menge der Weine, die man trinkt, beziehungsweise die Etiketten oder den Preis in den Vordergrund zu spielen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit zeigen, wenn Franzosen ja einfach einen Wein trinken und gut ist. Und das muss nicht alles irgendwo am Tisch auch irgendwo ausgerichtet sein, jedes Besteck im 90 Grad Winkel liegen, ein bisschen mehr Lebensqualität. Aber das ist halt irgendwo das, sagen wir, ein bisschen die Mentalität eines Volkes und in der wir jetzt halt irgendwo in Deutschland uns wird begeben. Aber mir macht sehr viel Spaß in den letzten Jahren zu sehen, wie die Leute sich dann doch etwas bewegen, gerade wenn es darum geht, Weine nicht ganz so jung zu trinken. Also vor 20 Jahren war es so gewesen, in dieser Jahreszeit, wenn du an ein Restaurant eine Weinprobierstube gegangen bist oder eine Weinstube gegangen bist, haben die Leute ja schon teilweise gesagt, und was gibt's Neues? Ist der 24 schon auf der Flasche? Also frisch war ganz wichtig, ne? Da war irgendwo das Ding noch ein bisschen aktueller, das Nouveau und Novello und Primeur. Und heute haben die Leute unglaubliches Verständnis, im Prinzip, sie schätzen sogar, wenn wir den Wein auf den Markt bringen, wenn er genussfertig ist.
Ja.
Wenn wir jetzt 21er, 19er Riesling im Angebot haben, wie das akzeptiert wird. Früher wärst du schräg angeguckt worden.
Der ist doch schon schlecht.
Der alte Wein, der liegt aber zum günstigeren Preis. Ne? Ja. Und heute ist es Gott sei Dank nicht so. Man wertschätzt es schon.
Ja. Und das ist ja, Zeit ist ja ein wesentlicher Faktor, hast du ja eben ja auch gesagt. Geduld braucht man bei vielen. Klar gibt es auch sicherlich Produkte bei euch, die frisch getrunken werden. Ne? Das ist ja auch klar. Ich meine, man braucht ja eine gute Mischung, auch als Weingut, um einfach auch wirtschaftlich am Markt agieren zu können. Mhm. Du hast eben auch dein junges Team gesagt, genannt. Ist es eigentlich schwierig gewesen für dich dann, wenn du vorher so schon ja ne, der alleinige Entscheider in allem warst, dann auch zu sagen, okay, ich nehme mir dann nochmal Jungs an die Seite, so Stück für Stück, die mich da unterstützen, entlasten und ich kann auch ein bisschen von der Verantwortung abgeben?
Sowohl als auch. Sagen wir mal so, von der Verantwortung abgegeben habe ich bislang noch nicht und habe auch nicht gemerkt, dass es jetzt eine großartige Arbeitserleichterung ist, weil natürlich parallel dazu die Arbeit auch zugenommen hat. So, im Prinzip haben wir den gleichen Stress wie vorher, aber es ist Stress in Anführungsstrichen. Wein machen, stellt man sich vielleicht jetzt sehr romantisch vor, ist jetzt ein ganz normaler Job. Jeder andere auch. Du hast deinen Stress, du hast deine Balgereien mit irgendwelchen Gewerken, Handwerkern etc. pp. Du musst immer anstoßen, du musst immer einen Kick geben, dass es in die richtige Richtung geht. Aber das sind nicht die Stereotype, die ich oftmals benutze. Weinmacher ist Teamspiel, Teamplay. Das ist ein Teamsport und das geht halt bloß mit einer Mannschaft. Und die haben wir hier. Und ich bin so happy über die Leute, die ich hier habe und die schon lange bei uns sind, die jetzt auch neu dazugekommen sind. Und wir sind ein dynamischer Haufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich versuche da irgendwo von der Geschwindigkeit standzuhalten. Und weil da ist schon eine gewisse Dynamik drin, die ich aber natürlich initiiert habe und die mir auch wahnsinnig gut gefällt. Also von daher, wir sind mittlerweile 10 Personen und mir macht es überhaupt kein Problem, also es schafft mir überhaupt kein Problem, Verantwortung abzugeben, auch Ressorts abzugeben. Zum Beispiel wird unser Robin Spitz, der jetzt schon fast 10 Jahre da ist, der kriegt ab nächsten Jahres ist er mit in der Geschäftsführung drin und so weiter. Das macht mir überhaupt nichts aus, weil ich ja irgendwo auch die Qualität sehe, die von der Arbeit aus von ihm geleistet wird. Genauso bei der Minder im Bereich Kellermeister oder so. Nee, wenn man mit guten Leuten lange erfolgreich zusammenarbeiten will, dann langt nicht nur der Händeschlag irgendwo am Ende des Jahres, da muss ein bisschen näher kommen und muss auch Wertschätzung kommen. Und ganz wichtig, sie müssen eigene Verantwortung übernehmen können und brauchen ihr eigenes Ressort, ganz elementar.
Ja, und die bringen sicherlich ja auch immer nochmal neue Ideen mit rein, ne? Die du vielleicht jetzt gar nicht so direkt irgendwo noch kreierst. Also sicherlich hast du immer noch frische neue Ideen. Du bist ja ein sehr lebendiger Mensch, ne? Ja, aber man hat dann manchmal ja
es gibt andere Sidekicks irgendwo, ne? Wo man dann merkt, irgendwo, hey, ja, super gut, ne? Macht Sinn, macht Spaß. Sehr guter Ansatz, definitiv. Wir befruchten es da schon sehr untereinander.
Ja. Und wenn du jetzt mal so zurückdenkst, ne, mit 40 gestartet, du bist jetzt 60, ne? Genau, ja. So werde ich es richtig abgespeichert. Ja. Also 20 Jahre Winzer mit meinem eigenen Weingut. Davor warst du ja auch Winzer in der Ausbildung, ja, ne? Aber mit meinem eigenen Weingut. Was war da so dein emotionalster Moment? War das der erste Wein oder was? Der
emotionalste Moment war, ich hatte es nicht leicht gehabt am Anfang mit dem Weinberg, den wir 2004 gepflanzt haben. Ich war auch so durch mein Leben in Hamburg noch so auf einem anderen Planet. Ich habe zwar das Ding gepflanzt und dann, ich erinnere mich an einen Tag, da bin ich vorbeigefahren am Weinberg und dann sehe ich da Hasen drin, ne? Da ich gesagt, Mensch, wie niedlich Hasen. Da ich gesagt, fuck, Hasen, ne? Die nagen mir mein Grünzeug ab. Und so, das waren so Momente, wo bei mir so eine gewisse Art Entpuppung stattfand. Und wie gesagt, ist nur vorgeblendet zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Es hat lange gedauert, bis ich den Weinberg so weit hatte, dass man durch verschiedene Tiefschläge falsche Hefen benutzt, war flüssige Säure drin. 2006 war ein grottenschlechter Jahrgang. Da habe ich gesagt, das kann nicht mein Debütjahrgang sein. 2007 war es dann endlich so weit, als wieder zum Thema Geduld. Und von diesem 2007er Jahrgang habe ich ja gleich eine Fumée gemacht und habe mir da mal ein paar Flaschen abgezapft und habe die mit nach Hause genommen. Und irgendwann nachts um 1:30 dachte ich, ah Mensch, ich muss den Wein probieren. Und es war im Februar, der war noch lange nicht fertig und so weiter. Und ich habe immer Angst gehabt, gibt es tatsächlich Sauvignon Blanc in der Pfalz, der so schmecken kann wie woanders? Oder gibt es auch einen Fumé, der so schmecken kann? Wie gesagt, es war ein Fass nur gewesen. Und ich habe nachts, das war eine kleine Flasche gewesen, das war so eine Probeflasche mit einem Viertel Liter oder 0,25. Und ich hatte die nachts dann aufgeschraubt und ich vergesse das niemals in meinem Leben. Es war so kalte Februarnacht. Und der Wein stand schon super gut da. Ich habe genau die Handschrift gemerkt von einem Fumé. Und ich glaube, das war wohl einer der, sagen wir, in der Produktion, der Entstehung, der Gestehung der ganzen Geschichte, emotionalsten Momente, weil sich dann irgendwo so langsam entpuppt hat, was machbar ist. Mhm. Das war so in der Entstehungsgeschichte natürlich was große Momente. Es gibt eigentlich so viel. War auch, sagen wir, der Einzug in das Weingut hier. Wir hatten ja nichts. Ich habe mir Fassraum angemietet bei meinem Cousin und habe dort Wein produziert. Wir hatten keine Weinprobierstube, also Heubinothek, wir hatten nichts. Ne? Das war nur ein halber Hektar Wingert und alles war nur geliehen und geborgt. Und deswegen hatte ich auch keine Möglichkeit, an Endverbraucher zu verkaufen. Deswegen ging alles nur in den Fachhandel, was halt auch ein toller Moment war, weil das mein erster Jahrgang vom Sauvignon Blanc. Mehr oder weniger komplett dann an die Sansibar ging, auf Sylt. Mhm. War ein großer Moment, war ein schöner Erfolg. Und ja, wie es dann alles so langsam gegeben hat.
Ja, Stück für Stück. Ne, manches muss ja auch dann so Stück für Stück wachsen. Das ist ja auch ganz klar, wenn man dich da auch jetzt so erlebt, merkt man schon, A, die Ungeduld, wie du auch selbst schon geschrieben hast. B, aber auch zumindest mal so der Anspruch an dich selbst und an das Produkt, ne, das hat dich dann sehr wahrscheinlich wirklich auch ganz glücklich gemacht, dass du gemerkt hast, oh, ich bin auf dem richtigen Weg, als du deine kleine Flasche da aufgemacht hast.
Das funktioniert.
Ja. Ja. Was würdest du denn deinem 40-jährigen Ich raten, jetzt mal so im Rückblick? Würdest du ihm irgendwas sagen, anders zu machen, vielleicht geduldiger zu sein?
Nee, und ich glaube, die Ungeduld hat mich auch wirklich vorwärts gebracht. Nee, ich würde es nicht. Also wenn mich auch Leute darauf angesprochen haben und gesagt, du, Mensch und so weiter, bei Ihnen geht es mal voran, ist schön dynamisch und so weiter, sage ich, du, ich bin jetzt in einem Alter, bei mir muss es ein bisschen schneller, nicht so lange habe ich nicht mehr. Und was ich machen würde, wäre ganz einfach, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mit den 40 schon mit 30 oder mit 25 beginnen. das wäre das Einzige. Wobei, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese 10 Jahre oder diese längeren, noch 15, 18 Jahre im Weinbusiness, im Weinhandel, im Weinimport mich auch so weit geprägt haben, mir so viel Know-how vermittelt haben, weil ich war für unseren Einkauf war ich auf der ganzen Welt gewesen. Ich war in jedem Land, wo man eigentlich Wein her erwartet. Ich war jetzt natürlich nicht in Moldawien gewesen, nicht in Griechenland, pardon. Damals war das nicht so auf der Map. Aber ich war in Neuseeland, ich war in Australien, ich war klar Südafrika, ich war in Europa ständig unterwegs, in Südamerika, in den USA und so. Weißt du, in jedem Betrieb, in jedem Deckel, wo ich reinschauen konnte, habe ich in dem Topf irgendwas gesehen, was mich interessiert hat. Und das hatte ich so ein bisschen dann für mich in meinem imaginären Schubladen versteckt und habe die dann wieder auspacken können. Nee, weil ich im Prinzip, würde ich vieles ähnlich machen oder vieles gleich machen, ja.
Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, ne, Thema Klimawandel, Veränderung, wird dir dann manchmal etwas bange oder gerade die Dynamik, die du ja auch erwähnt hast, die sagt, hier komm, wir arbeiten uns genauso daran.
Das ist halt irgendwo, man muss, wie so oft ich denke, da gibt es kein Rezept, das bedeutet halt, wie so oftmals in kritischen Lebenslagen auf Sicht fahren. Mhm. Es ist so, auch Ungeduld schützt vor dem Szenario nicht. Ne? Das ist eine ganz ernste Thematik. Auch meine sag mal, irgendwo nach außen hin erscheinende, doch recht französisch ausgerichtete Rebsortenvielfalt schützt uns nicht davor. Sauvignon Blanc ist nicht die Rebsorte, die einem Klimawandel die Hitze trotzen wird und extremen Niederschlägen. Riesling habe ich jetzt nicht so gesetzt. Wir haben natürlich auch Riesling, aber auch Chenin Blanc ist ja eher eine nördlich angesiedelte Rebsorte. Natürlich haben wir Syrah drin, aber wie ich vorhin schon eingangs erwähnte, mag ich lieber Syrah machen und keinen Shiraz. Wir haben noch keinen Carignan, noch keinen Grenache, schon keinen Mourvèdre gepflanzt. Wenn sie mal so weit ist hier, dann wird es wahrscheinlich 2050 werden. Das sind so die Szenarien, die man anzeigt, wobei wir merken ja mittlerweile oder wissen, dass es nicht nur Hitze sein wird, mit der wir zu kämpfen haben, sondern auch Extremniederschläge. Mhm. Also es wird ein ganz turbulenter Mix aus allem möglichen. Du, was für ein Kraut da gewachsen ist in der Zukunft. Das wissen wir nicht. Ich denke, es ist nicht einfach nur getan mit einer Auswahl von anderen Rebsorten, sondern es muss da mehr passieren, noch mehr, noch viel mehr passieren. Ja.
Und da arbeitet ihr sicherlich ja auch gemeinsam dran, ne? Wenn wir jetzt über die Zukunft trotzdem, wo siehst du denn das Weingut in der Zukunft?
Ja, das Weingut in der Zukunft sehe ich schon noch irgendwo dort, wo es jetzt ist, ne? Also wir machen jetzt gut 40 Hektar und ich sehe es jetzt halt irgendwo noch größer werden. Für mich ist es einfach so, dass es wie es ist. Wir haben einen guten Markt in Deutschland, wir haben einen guten Markt im Export und das wollen wir einfach so lassen. Wir machen da keine super exotischen Dinge oder so irgendwas. Ich sehe es einfach so, wie es jetzt ist. Wir versuchen unser Bestes jeden Tag, versuchen immer noch an den Qualitäten zu feilen, zu feintunen und so weiter. Aber jetzt hier mal irgendwo einen Weg aufzuzeigen, wie es denn sein wird oder könnte in 20 Jahren, das wäre vermessen, wenn ich jetzt vorgeben würde. Wenn ich sehe, mit welchem Speed die letzten 10 Jahre abgelaufen sind, jetzt nicht nur für uns, sondern generell, wir wissen ja, in welcher Situation momentan gerade das Weinbusiness ist, weltweit, auch gerade in Deutschland. Das ist eine große Herausforderung. Ich würde sagen, jetzt, wir dürfen gar nicht dran denken, ich will es auch gar nicht andenken, an Wachsen oder so. Halten wäre gut oder mit leichter Tendenz nach unten zugunsten der besseren Weine, das wäre so ein bisschen Stress. Weiterhin Spaß haben am Machen von Wein, an der Kreation von Wein, ein gutes Team zu haben, Menschen glücklich machen zu können, das ist eigentlich schon das wäre schon ein großer Wunschzettel.
Das klingt wunderbar und es passt auch wunderbar zu dir, wenn man dich hier so erlebt. Und ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und für den Einblick in deine Leidenschaft für das Weingut.
Dankeschön.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.